Ja, herzlich willkommen zum 59. Datengarten. Lynxis wird uns heute was zu Coreboot erzählen. Vorher noch ein, zwei kleine Anmerkungen. Den Automaten hat es leider gekillt, aber die Bar ist offen. In der Pause könnt ihr dort Getränke bekommen oder im Anschluss beim fröhlichen Beisammensein. Ankündigungen, Aktuelles zum CCCB, was wir an öffentlichen Veranstaltungen machen, erfahrt ihr über Twitter, at Club Discordia oder über die Mailingliste zum Datengarten. Findet ihr alles mit der Suchmaschine eurer Wahl. Und dann haben wir noch eine schöne Ankündigung. Nächste Woche am 17.11. gibt es einen Sonderdatengarten außer der Reihe, da wir einen japanischen Hacker zu Besuch haben, der uns etwas zu Genrekombination, DNA-Amplifiern, Manpowered Aircrafts und AR-Satellite-Trackern erzählen wird. Wie er das alles unter einen Hut kriegt, das wird er uns dann erklären, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Und ich freue mich dann, euch alle wiederzusehen, aber jetzt erstmal Lynxis mit seinem Vortrag zu Coreboot. Sorry, eine Anmerkung noch. Wenn ihr Fragen habt, Lynxis sagt gleich, ob er zwischendurch Fragen zulassen will oder lieber im Anschluss, bitte immer das Mikrofon benutzen, sonst kriegen die Leute im Stream oder im Video nachher nicht mit, was gefragt wurde, dass da alle mit drauf achten und nicht einfach reinrufen. Danke.
Ja, kleinen Moment noch. Ich ärgere mich gerade noch mit meinem PDF-Viewer, dass der halbwegs passt mit der Auflösung. Ja, ist leider irgendwie nicht zentriert. Ja, du bist ja auch nicht zentriert. Ja. Halt. So, kleinen Moment noch. Ja, ich werde euch heute was über Coreboot erzählen. Das ist ein Open Source Bootloader. Müssen wir das sowieso machen? Ja, was ist ein Bootloader? Es ist eigentlich so das Programm, was als erstes bei euch auf dem Rechner oder beliebige Computersysteme laufen. Das heißt, der Bootloader, der muss irgendwie taucht der im RAM-Speicher auf, wird von der CPU dann ausgeführt, dieses Programm. Wie das jetzt auf den verschiedenen Plattformen oder Architekturen passiert, das ist immer ganz davon abhängig. Also es gibt jetzt nicht nur x86 oder 64-Bit auf Basis von x86, sondern wir haben ja auch noch irgendwie ARM, der auf euren Handys meistens läuft, oder MIPS. Ja, ein BIOS. BIOS ist auch noch recht wichtig für den Vortrag, weil es Coreboot das im Gewissen ersetzt. Und BIOS kam, ich weiß gar nicht so, ich glaube 75 waren so die ersten Anzeichen davon. Uraltes Konzept, funktioniert teilweise immer noch heute. Und die meisten Leute kennen es, wenn sie den Rechner einschalten. Klar, das, was Sie sehen, ist irgendwie ein Bildschirm, der vom BIOS kommt, aber bis dieses BIOS da ist, muss auch das komplette System eben initialisiert werden. Also ist quasi, das BIOS ist implizit auch der Bootloader. Auf Embedded-Architekturen gibt es kein BIOS, weil BIOS ist nur für eben Intel X, also für die normalen Computer, /PCs. Genau, es gibt außerdem, kümmert sich das BIOS noch um die ganze Initialisierung vom PCI-Bus. Das war auch zum Beispiel einer der Gründe, wieso Coreboot entstanden ist, weil sie diese Initialisierung damals nicht in den Linux-Kernel übernehmen wollten, er aber dies brauchte. Aber da komme ich gleich nochmal hinzu. Und das BIOS bietet eben da auch eine Reihe von Funktionen, wie zum Beispiel, also alles, was ihr seht an Grafik, ist über, also wenn ihr so einen Rechner eben anmacht, ist eigentlich über BIOS-Funktionen implementiert. Auch wenn es heute eben den Nachfolger von BIOS UEFI gibt, aber sieht eigentlich von außen nicht viel anders aus. Ja, was ist Coreboot? Ein Bootloader, aber kein BIOS. Also es initialisiert nur den Rechner, aber es zeigt euch keine Grafik an. Es macht eigentlich dann wieder relativ wenig. Es ist aber der Vorteil, weil man wollte diesen Code, der ausgeführt wird, möglichst gering und simpel halten. Das heißt, er sollte wirklich nur das Nötigste machen. Also wenn der Rechner eingeschaltet wird, eben den RAM initialisieren, vielleicht noch irgendwie den Festplattencontroller, aber das reicht dann auch. Bitte nicht zu viel machen. Ansonsten hat man irgendwie so ein riesiges Monster an einem riesigen Betriebssystem nachher. Und ja, das waren sozusagen die Gründe, wieso Coreboot entstanden ist. Weil das ganze System zu komplex war, zu unflexibel. Ja. Genau, wieso will ich überhaupt Coreboot haben? Coreboot ist Open Source. Es ist unter der GPL, damit man auch Code, glaube ich. Ich glaube, der Hauptgrund dafür, dass es unter GPL ist, liegt daran, um möglichst viel Code mit dem Linux-Kernel zu sharen, das heißt komplett zu übernehmen. Ja, mittlerweile dank Holger, der glaube ich auch dieses Jahr hier schon einen Vortrag hatte, ist es auch reproduzierbar. Was heißt das für euch? Ihr könnt überprüfen, ob das, was auf eurem, also wenn ihr es installiert habt, ob Coreboot genau das gleiche ist, als ob ihr es kompiliert habt. Also zum Beispiel, also ihr könnt, wenn man es mehrfach kompiliert, kommt immer exakt das bitgenaue gleiche Image raus. Und das heißt, man kann es dann eben verifizieren, dass es wirklich das Coreboot ist und nicht noch auf dem Weg modifiziert wurde. Ja, es ist deutlich schneller als ein BIOS. Es startet quasi instant durch. Das können wir nachher noch mal zeigen. Nachher haben wir da auch noch ein ThinkPad X60, was ich hoffentlich dann flashen kann. Ich hoffe, das klappt mit der Demonstration. Und es ist sicherer, weil ihr habt die Kontrolle darüber, was ausgeführt wird. Ihr habt auch vor allen Dingen die Freiheit, zum Beispiel eure WLAN-Karte auszutauschen, was bei vielen Notebooks nicht mehr möglich ist, eine andere WLAN-Karte zu benutzen, falls sie schlecht oder vielleicht nicht mal ganz so aktuell ist. Ja, worauf läuft Coreboot? Also ThinkPads sind sehr beliebt bei den Hackern, also es ist wie mit dem Linux-Kernel, deswegen werden die sehr gut unterstützt. Es wird aber auch von manchen Herstellern benutzt. Also Google ist momentan, glaube ich, der größte, weil alle Chromebooks laufen mit Coreboot unten drunter, egal von welchem Hersteller sie kommen. Aber es gibt eben auch andere, also zum Beispiel von PC Engines ist APUs, so ein kleines Industrieboard, das läuft mit Coreboot. Ich habe irgendwie auf einer Konferenz jemanden getroffen, die es tatsächlich in Satelliten einbauen, auf irgendwelchen Mainboards. Aber im Prinzip werden fast alle, also wenn man normale PCs nimmt, fast alle Chipsätze unterstützt. Jedoch ist noch ein bisschen mehr Arbeit dazu notwendig, damit auch dieses spezielle Mainboard oder dieser spezielle Laptop unterstützt wird. Da kommt es eher so darauf an, dass ja, dass man das Gerät hat oder dass man die Motivation hat. Ein bisschen muss man da auch mal noch reverse-engineeren, weil nur weil der CPU unterstützt wird und das Chipsatz, heißt es nicht, dass das Mainboard läuft, sondern nur, dass man weniger Arbeit hat. Aber da gibt es noch ein paar mehr Chips, die man ja, die man reverse-engineeren muss, damit das dann wirklich läuft. Ja, und ursprünglich auf Clustern, das war auch eine der ursprünglichen Gründe, dass es eben auf Clustern laufen sollte, weil da waren die BIOS, hatten da wohl verschiedene Schwächen und Fehler. Und außerdem gab es wohl auch Probleme mit dem PCI, mit der PCI-Initialisierung damals. Und deswegen ist sozusagen Coreboot entstanden, um einen simplen Bootloader für ein ganzes Rechencluster zu haben in der Universität. Und aktuell dieses Jahr ist auch noch ein neues Mainboard dazugekommen, irgendein AMD-basiertes, was auch von einer Uni in einem Cluster betrieben wird und wo dann auch die Sache war, ja, wir würden gerne Fehlerquellen ausschließen und dann haben sie dort Coreboot eingesetzt. Ja. Ja, es ist so ungefähr der grobe Aufbau intern. Es ist sozusagen in Stages unterteilt, das Coreboot. Der Bootblock sind meistens so die ersten 64 Kilobyte. Das heißt, das ist das, was irgendwie der Chipsatz oder irgendwie kommen diese 64 Kilobyte in den RAM und werden ausgeführt. Das macht die Architektur. Und ab da an hat Coreboot eigentlich hauptsächlich eine Aufgabe, überhaupt den Read-Only-Memory aufzusetzen, weil auf den meisten Computern ist das BIOS auf so kleinen Speicherchips. Kann ich nochmal rumgeben, das sind von 2 bis 8, mittlerweile 12 MB große Speicherchips, wo sich das BIOS drauf befindet. Oder die Firmware, wie man das nennt. Also unter Firmware versteht man eben das BIOS und noch die ganzen Sachen bis sozusagen der Teil, bis das Betriebssystem oder GRUB ausgeführt wird. Ja, ich könnte jetzt rumgehen, wenn jemand mal raufschauen möchte, aber ja. Und die kann man meistens dann mit solchen Klammern dann von außen drauf tun. Ja, nachher auch nochmal so ein Demonstration mit dem X60. Genau, also innerhalb von diesem Bootblock ist sozusagen der erste Teil, das wird von der Architektur ausgeführt, dann muss man irgendwie den nächsten Treiber initialisieren, um überhaupt auf den Speicher drauf zuzugehen, also auf den NAT. Man kann simpel sagen, Festplatte ist es eher ein kleiner Chip, der irgendwo auf dem Rechner drauf ist. Dann kommt der recht hakelige Teil, nämlich die RAM-Initialisierung. Die ist ja, schwierig, sage ich mal. Also sie wird immer schwieriger, umso weiter sich die RAM-Chips entwickeln. Und sie ist für manche Boards ist sie Open Source, für viele nicht. Für manche wird sie jetzt reverse-engineert. Aber ja, da lassen sie, ich weiß nicht, wieso das ein Closed-Source-Blob ist, aber ja, ist eben sehr, sehr undankbare Arbeit, diese RAM-Initialisierung. Und wenn das RAM da ist, dann beginnen die ganzen Treiber oder Initialisierung der restlichen Hardware. Also da ist dann, ab da an hat man die meiste Arbeit schon gemacht und kann auf irgendwie bestehende Treiber zurückgreifen. Und das sind zum Beispiel eben, wie gesagt, PCI. Bei PCI muss ein bisschen was gemacht werden, damit das Betriebssystem dort weitermachen kann. Es müssen zum Beispiel auch, x86 ist eine grauenhafte Architektur, die irgendwie an 2000 Stellen irgendwie Erweiterungen hat. Und es gibt irgendwie haufenweise von speziellen Registern, die pro CPU-Generation wieder unterschiedlich sind, aber vielleicht dann doch initialisiert werden wollen mit irgendwelchen Daten. Ja, das passiert eigentlich alles hier in den Device-Treibern. Ja, und wenn diese ganzen Device-Treiber initialisiert sind, dann kommt der Payload. Und der Payload ist noch nicht das Betriebssystem, sondern sozusagen der nächste Part. Das kann zum Beispiel dann eine BIOS-Implementation sein. Also CBIOS ist zum Beispiel ein Open-Source-BIOS, was auf ganz vielen VMs auch zum Einsatz kommt. Und bei QEMU, man kann zum Beispiel auch direkt einen GRUB 2 anspringen. Dann hat man den Vorteil, dass man zum Beispiel CryptoDisk direkt entschlüsseln kann, ohne irgendwas von der Festplatte dafür zu benutzen. Es gibt auch theoretisch eine UEFI-Implementation, Theano Core, aber ich habe sie letztes Mal nicht kompiliert bekommen. Es kommt von Intel, was immer sehr gute Qualität bedeutet. Ja, und dann, was gibt's noch? Es gibt noch Philo, ist auch noch ein Payload, aber dazu komme ich gleich nochmal. Und der Payload, der kümmert sich dann ums weitere System. Der lädt dann vielleicht von der Festplatte dann den das Operation System oder vielleicht per PXE lädt er dann über Netzwerk eben weitere Dinge. Ja. Genau, da hatte ich. Und OpenBIOS gibt es auch noch. Das ist eine Open Firmware, also von Spark her Open Firmware Implementation. Und ja, 11 Binaries jeglicher Art kann man auch laden. Hat man zum Beispiel ein Linux-Kernel mit InnoDramFS, kann man dann direkt booten, wenn man möchte. Mittlerweile sind, wie gesagt, diese Flash-Speicher auch groß genug, dass irgendwie die BIOS so auf mehrere Megabyte gewachsen sind, dass man auch genügend Platz dafür hat. Genau, ich habe auch gesehen, dass es noch irgendwo ein Tetris gibt, was man da reinladen kann dann. Ja, es sind sozusagen keine Grenzen. Es gibt für diese Payloads gibt es sonst auch noch eine Library von Coreboot aus, dass man so ein paar, dass man nicht wieder alle Treiber neu entwickeln muss, sondern dass man so ein paar Library-Funktionen hat. Also zum Beispiel auf die Grafik, was immer recht viel Arbeit sonst noch wäre. Aber die benutzt man nicht in jedem Fall. Also zum Beispiel eine Elf-Binary wird direkt geladen ohne diese Library, aber ich glaube, CBIOS benutzt zum Beispiel die Payload-API dann. Ja, The Dark Side. Das sind so alle möglichen Übel. Es gibt noch bestimmt deutlich mehr, die man so zusätzlich kauft. Das sind sozusagen Dinge, die, weiß nicht, auf jeden Fall nichts mit Sicherheit, nicht die Sicherheit erhöhen, sondern nur jemand anderes Sicherheit geben. Also es verhindert zum Beispiel, dass ihr irgendwie das BIOS austauscht und Coreboot installiert. Also zum Beispiel der Intel Boot Guard ist so eine Technik, die in neueren Laptops eingebaut ist. Dann könnt ihr nicht mehr Coreboot installieren, sondern seid auf das kaputte BIOS von eurem Hersteller dann eben begrenzt. Die Management Engine ist auch so ein übles Teil. Das ist ein extra Chip in eurem Rechner, der alles darf, alles kann und nichts begrenzt ihn mit direkten RAM-Access. Und die anderen Techniken sind irgendwie ähnlich. Irgendwie ist wohl gerade wieder Hochzeit dafür, nachdem wohl alle großen Chip-Hersteller in den Mobile-Markt rein möchten, wo der Bootloader eben gelockt ist und du ihn nicht austauschen kannst. Und dann haben sie leider jetzt auch auf den großen Laptops damit angefangen, dies zu tun. Ja. Genau, der S-System Management Mode ist zum Beispiel eine Spezifikation, die jeder Prozessor auch kann. Das ist so, wie soll man es erklären? Es ist ein CPU-Modus, der jederzeit passieren kann. Das heißt, irgendwie führt gerade irgendwie euren Browser aus und auf einmal kommt ein Interrupt. Eure CPU springt weg vom Betriebssystem, führt fremden Code vom BIOS aus, tut irgendwelche Dinge und kommt irgendwie ein paar Sekunden später zurück oder eher Millisekunden, aber ja, auch so eine üble Sache. Aber der erste Punkt ist durch Coreboot nicht mehr so schlimm, weil da dann Coreboot-Code drin ist, der relativ simpel ist. Aber darüber wurden zum Beispiel auch in letzter Zeit irgendwie die BIOS so geowned über den System Management Mode, weil er hat die höchsten Rechte und ist eben durch nichts begrenzt. Ja, wie fängt man so an mit einem Coreboot installieren? Also, wie gesagt, die meisten Coreboot-Entwickler haben irgendwie ThinkPads oder Chromebooks. Das heißt, das sind die best-supportesten Geräte. Obwohl Chromebooks auch hakelig sein können, wenn man das upstream Coreboot installieren möchte, aber es sollte funktionieren. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie anfängt mit einem ThinkPad am besten, eins, was schon supported ist, dann braucht man noch einen Flasher, mit dem man eben diese Speicherchips auslesen kann und eine Klammer am besten. Dann braucht man nicht löten, auch wenn löten auch geht. Wenn die Klammer manchmal nicht funktioniert, ist dann das Löten besser. Und dann macht man als erstes ein Backup, damit man doch wieder vielleicht irgendwann nochmal zurück kann oder noch irgendwelche Teile vom originalen BIOS braucht. Ja, also wenn man das Backup erstellt, sollte man es mehrfach auslesen, damit man sich sicher sein kann, dass keine Fehler bei der Übertragung passieren, weil das Protokoll hat keine Fehlererkennung oder Behebung. Deswegen, ja, wenn man ein Backup macht, 3 oder 4 Mal auslesen und mal schauen, ob die MD5-Sums oder SHA-256 übereinstimmen. Genau, dann gibt's noch, dann kann man sich entweder direktes Coreboot bauen oder man geht zu Autoboot oder Libreboot, was noch so zwei Projekte sind, die, ja, forken ist nicht ganz richtig, sondern die einfach Coreboot in einfacher machen. Dass man eben ein Skript hat, was dir dein Coreboot für dein eigenes, Laptop oder Mainboard dann baut. Die sind eben, ist ein bisschen simpler zu benutzen, weil die gleich dir alles an die Hand geben. Wobei Coreboot dann, okay, musst du erst noch hier dies so und so exportieren, weil bei den meisten Mainboards braucht man noch ein paar Teile vom alten BIOS. Das verringert sich immer ein bisschen, weil wieder Leute Lust haben, Dinge zu reverse-engineeren. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Laptop hier, dort ist vom dort ist das VGA-BIOS, das ist so eine Art PCI-Option-ROM. So ein PCI-Option-ROM ist so ein, könnte man so vereinfacht sagen, es ist so eine Art Applikation, die dafür, die der VGA während des BIOS bringt. Also die macht deine VGA-Grafikkarten-Initialisierung. Die ist bei mir noch aus dem alten BIOS, das sind so 128 Kilobyte. Und sonst ist, glaube ich, sonst ist noch die Management Engine, wo wir eben waren. Das ist so ein, ist eben so ein kompletter Chip, der neben meinem Chipsatz, der in meinem Chipsatz sitzt und auch Dinge tun kann. Da, den kriegt man leider bei meinem Laptop auch nicht mehr tot. Das wäre so, sind sozusagen noch die zwei Blobs, Binary Blobs, die man vermutlich, also die Management Engine wird man vermutlich nicht mehr los. Das Grafik-BIOS, da sind sie schon bei anderen Geräten dabei, diese Grafik-Initialisierung zu reverse-engineeren. Haben wir irgendwo Mikros? Ja, gern.
So, jetzt nochmal. Wunderbar. Du sagst, bei wie fange ich an, ein Flasher wäre hilfreich. Mhm. Ist ja nicht nur, also zumindest bei der X60-Hardware ist ja nicht nötig, sofern man sich ein altes Flash-ROM baut, mit der entsprechenden SVN Point Revision, in der noch die Komponente drin ist. Zumindest habe ich so mein X60 geflasht. Braucht man das zwingend bei neuen BIOSen? Erlauben die das nicht mehr inline?
Na, das sind so zwei Probleme. Also zum einen, selbst wenn das X60 irgendwie, wenn du es flashen kannst von außen, gehen wir mal von dem Fall, dass du irgendwie beim Flashen einen Fehler gemacht hast, dann brauchst du trotzdem noch einen Weg fürs Externe. Also würde ich sagen, ja, du brauchst trotzdem noch einen Flash, also würde ich dir trotzdem empfehlen, dass du einen Flasher schon gleich einkaufst. Bei neueren BIOSen ist es auch noch so, es gibt so Flash Protections. Also dieser Flash-Chip eben, der wird über das Chipsatz angesprochen. Und dieses Chipsatz, da gibt es so Register, da kannst du sagen, okay, jetzt gibt es keinen Zugriff mehr auf den Flash, keinen schreibbaren Zugriff mehr auf den Flash-Chip. Das geht. Ich würde diesen Flash-Protections nicht vertrauen, aber die sind eben bei allen neueren Laptops auf jeden Fall an. Aber es gibt schon Mittel und Wege, irgendwie darum zu arbeiten. Aber wir haben noch keinen Weg, der wirklich so Plug and Play funktioniert. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Ideen. Auf dem letzten Kongress gab es auch irgendwie, ich glaube sogar, also mindestens einen Vortrag, wo jemand das erklärt hat, wie man die umgehen kann. Also es gibt noch Wege, aber wie gesagt, aktuell wüsste ich nicht, wie ich irgendwie ein X200 oder X201 von innen flashen kann, während noch das alte BIOS drauf ist.
Zur Ergänzung vielleicht, wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre ich heute zu langsam gewesen. Der Unterschied ist, dass man das BIOS einmal mit einem Gerät flashen kann und einmal direkt quasi vom angeschalteten Computer. Mhm. Falls es nicht einklar war.
Genau. Ja, das war's dann soweit. Ich würde jetzt noch einmal zeigen, wie man einen X60 flasht. Dafür habe ich einen Raspberry Pi dabei. Wenn das soweit klappt, bin ich auch gespannt, ob das tut. Ja, manchmal gibt es dann da doch Probleme, vor allen Dingen mit der Stromversorgung von dem Mainboard, weil man, wenn man sie extern flasht, versorgt man das Mainboard, das ist wunderschön, wunderbar eklig, das Mainboard von außen mit Strom über eine 3,3 Volt Spannungsversorgung, aber man versorgt auch nur Teile vom Mainboard und das schafft, naja, diese kleinen Boards, also der BeagleBone Black ist noch schlimmer, der kann das auf gar keinen Fall, der Raspberry Pi da hat eine etwas stärkere Spannungsversorgung, der kann ein bisschen mehr Power geben, aber manchmal braucht man eben eine externe Stromversorgung noch oder ein externes Netzteil, was die 3,3 Volt Spannungsversorgung gibt. Ja, der Bus Pirate, der hat auch nicht genügend Strom, um eben einen Mainboard zu powern oder so weit zu powern, dass der Flash-Chip funktioniert. Ja, das ist immer ein bisschen tricky.
Aber ich wollte auch nicht von zwei verschiedene Dinge. Nein, ich wollte auch fragen, ob man, ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt
wurde. Mikro, Mikro. Ja, aber geht nicht.
Test, Test. Ja. Hallo, hallo, jetzt, ah, danke. kann ich durch die Aktion mein Notebook bricken oder?
Prinzipiell
oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert?
Ironischerweise ist es mir noch nicht passiert, allerdings kenne ich auch schon gebrickte Boards. Also ja, es geht.
1:8?
Nee, also, das, also ja, du kannst es bricken. Also vor allen Dingen eher auf elektronischer Weise als mit, ich flash den jetzt, also mit, ich flash jetzt falsche Firmware drauf, ist es, ich würde sagen, sehr unwahrscheinlich bis unmöglich, den zu bricken. Also da musst du schon sehr viel richtig falsch machen, um das irgendwie hinzubekommen, dass das dann dein Notebook gebrickt ist. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Eher ist es dann auf elektrischer Weise zu bricken. Also.
Okay, danke.
Ja, also auf dem Kongress haben wir bisher noch keins gebrickt und haben wir auch mehrere Laptops am Coreboot-Tisch oder Coreboot-Assembly geflasht. Keins. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht mehr wie viel, es war ein paar, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, so 10 Stück vielleicht geflasht.
Kannst du bestimmt noch zeigen, woher man die Software bekommt? Also, oder braucht man einen Flash?
Ja. Oh, normalerweise ist es andersrum, oder? Special, special. Also normal für Leute im großen ganzen Internet, im Stream, ob du jetzt zeigen kannst, woher man die Software bekommt und ob man ein spezielles Flash-Programm braucht, was man auf die SD-Karte, auf dem Raspi, woher man denn bekommt und wie man denn dann auch auf die SD-Karte bekommt und vielleicht kommt das jetzt, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu schnell und vielleicht kommt das gerade jetzt in der Vorführung.
Ja, also das ist die spezielle Flasher-Software, heißt FlashROM, die ist auch in den Repositories drin. Das ist, reicht, auf dem Raspberry reicht ab get install FlashROM dann. Ist auch bei den ganzen anderen Linux-Distributionen mit drin. Ich glaube, es gibt sogar eine DOS- und Windows-Version, ich bin mir aber nicht sicher. Aber,
das brauche ich nicht.
Ja, Max.
Ich hatte es so verstanden, dass in Coreboot es einen kleinen Blob gibt, wo, deswegen ist LibreOffBoot entstanden. Ist das richtig? Oder wo ist der Unterschied zwischen Coreboot und LibreBoot?
Also, Coreboot ist erstmal, ist eben die Software, sage ich jetzt mal. Sie kann verschieden konfiguriert werden und LibreBoot ist, deren Ziel ist so, wir wollen komplett blobless. Also mit Blob meine ich, eben Binary-Blobs, die vom Hersteller kommen, die nur in Binary-Form da sind. Und LibreBoots Ziel ist, komplett ohne diese Blobs auszukommen. Das ist eben auf manchen Architekturen eben sehr schwer. Aber es gibt so ein paar Notebooks, auf denen das ist. Auf dem x60 zum Beispiel kann das funktionieren. Es gibt noch ein paar weitere Mainboards, die eben komplett ohne einen Binary-Blob auskommen. Und Autoboot ist sozusagen wie LibreBoot, nur das, also beide Projekte wollen es leichter machen, dass Benutzer die das Benutzer Coreboot installieren können. Und Autoboot sagt, okay, wir supporten die Boards, die LibreBoot nicht unterstützt, weil die eben Blobs beinhalten. Aber es sind, glaube ich, so 5, 6, 7 Boards, die beiden Projekte zusammen unterstützen, oder vielleicht 10 bisher. Also ist noch die Auswahl begrenzt im Gegensatz dazu, dass Coreboot irgendwie 200 unterstützt. Noch weitere Fragen?
Eine kurze Frage, wie sieht das bei Macs aus? Also ich meine, die haben ja kein BIOS. Was man noch an Lieden?
Also die haben UEFI, das ist so ähnlich wie ein BIOS, vereinfacht gesagt. Das ist auch, also man nennt es Firmware, ist der Oberbegriff dafür. Und es gibt auch, ich glaube, 1, 2 oder vielleicht 3 Macs, die auch Coreboot unterstützen. Allerdings weiß ich nicht, ob das macOS dann noch bootet. Ich habe keinen Mac, vielleicht sollte ich mir mal irgendwie einen gebrauchten zulegen, um es auch mal auszuprobieren. Aber da gibt es auch Leute, die daran anfangen, das zu supporten.
Du zeigst es bestimmt gleich, aber wo macht man die Klammer drauf?
Die Klammer macht man auf so einen Speicherchip, der dann verschiedene Stellen vom Mainboard ist. Das kann man dann hier vorne am X201 sehen. Die anderen Mainboards, da habe ich schon gleich einen Stecker dran gemacht, damit man eben schneller entwickeln kann. Dann braucht man ihn nicht so weit zu. Also bei den anderen Mainboards ist es meistens irgendwie unterm Laptop, hinten links in der Ecke, an die man erst rankommt, wenn man das komplette Laptop auseinandergenommen hat und das Display schon ab. Das ist bei dem X201 recht angenehm. Da muss nur die Tastatur raus, aber bei den anderen ist ein angelötetes Kabel viel angenehmer.
An dem CMOS, ja?
Ja, CMOS, nee, ist nicht ganz richtig. CMOS ist, da wird meistens, nennt man die Speicherregion, wo das BIOS ein paar Bytes abspeichern kann. Aber der Flash ist eben der Speicherchip, an den es ran muss. Magst du das Mikrofon noch einmal durchgeben, bitte?
Sind dir schon TSOPs oder BGA-Chips untergekommen?
Ja, also TSOP ist ein echt beschissener Sockel. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube so 40 Pins verteilt auf 2 Seiten, die ganz nah beieinander sind. Es ist sehr fusselig, daran mitzuarbeiten.
Es gibt verschiedene Arten, genau.
Ja, und BGAs versuchen wir auf den meisten Laptops auszulöten und gegen so einen Speicherchip zu ersetzen. Das geht meistens, weil die haben ähnliche Abstände, dass das funktioniert.
Also durch einen vorhandenen Geflechten zu ersetzen, oder? Das habe ich jetzt.
Also wir entlöten den Chip,
ja.
Lesen ihn dann aus.
Ja.
Löten den neuen ein und flashen den dann. Oder okay, flashen also ihn, bevor wir ihn einlöten.
Aber auch ein TSOP denn in dem Fall?
Also mit TSOP funktioniert das nicht, weil TSOP und also es, bei den Speicherchips, es gibt eben diese kleinen hier, die werden per SPI angesprochen, während die TSOPs, die werden mit LPC-FWH angesprochen. Das sind so. Ist ein anderes Protokoll, was irgendwie deutlich schwieriger zu sprechen ist. Damit habe ich selber noch keine Erfahrung, aber früher waren die verbreiteter. Es gibt auch, glaube ich, Leute, die damit gerne rumspielen, aber ist eben deutlich komplizierter, deutlich mehr Aufwand und die Hardware ist deutlich teurer, mit der man da arbeiten muss.
Okay. Ja, ich kenne das von Routern, die noch TSOP hatten, da muss man das halt auch immer auslöten, weil so Klammern und so gibt es da halt relativ wenig. Und BGA eigentlich gar nicht.
Na, also es gibt irgendwie diese kleinen Chips, die gibt es noch in der BGA-Version. Die sind, gibt es auch auf manchen ThinkPads sind die auch drauf, aber eher selten.
Okay,
danke. Aber ja, es ist nur eine etwas andere Baumform und die ist noch halbwegs kompatibel mit denen, dass man die austauschen kann.
Aber da kann man dann halt auch keine Klammer dran machen, nee, weil die Pins halt unten runter sind, ne?
Genau.
Okay, alles klar, danke.
Also man kann bei den BGAs, von denen ich spreche, da kann man mit dem Lötkolben so an der Seite so irgendwie dran löten, es geht. Aber ja, nicht schön.
Noch kurz eine Frage. Das geschulte Auge erkennt die Chips oder haben die eine bestimmte Bezeichnung oder
woran erkenne ich die? Das sind SPI-Chips, also man erkennt sie meistens. Das sind meistens 8-Beiner. Davon sind es meist oder 16, ja, 8 oder 16, aber die 16er sind auch eher selten. Das sind meistens 8-beinige Chips. Und die sind meistens in der Nähe vom Chipsatz. Aber ja, davon gibt es ein paar, aber nicht so viele. Also man erkennt sie meistens auch daran, dass da noch einen Punkt dran ist mit einem Marker so. Damit bei der Fertigung werden sie geflasht und dann wird mit dem Marker ein Punkt drauf gesetzt, dass man sie schon geflasht hat. Daran erkennt sie man meistens auch sehr gut. Oder dass sogar ein Aufkleber drauf ist, ist aber selten bei den kleinen Chips.
TESOP erkennt man meistens daran, dass an der kurzen Seite die ganzen Pins sind und bei SPI sind die meistens an der länglichen Seite sind die meisten Pins und BGAs sieht man halt gar nicht. Die sind halt unten drunter.
Genau.
Das ist so das Erkennungsmerkmal im Allgemeinen. Ja.
Noch Fragen?
Ich wollte mal fragen, wenn man als Payload diese Linux Vorbetriebssystem, wie war das, RAMDisk? Nee, wie heißt
das? InetRAMFS.
InetRAMFS, genau. Wenn man das verwendet, wie funktioniert das in der Praxis, wenn man seinen Kernel updatet, dann wird doch normalerweise auch ein neues InetRAMFS erstellt?
Das ist schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann das machen, wenn man, also Coreboot hat auch noch ein kleines Dateisystem, ja, irgendwie sowas in der Art. Und das, da kann man schon drin schreiben. Aber ich würde behaupten, dass man, wenn er ein komplettes Linux rein tut, also es gibt auch Linuxe, die mit einer InetRAMFS hatten, naja, vollständig, ja, sowas wie vollständig sind. Also zum Beispiel könnte man von da an dann weiter booten, von da an könnte man zum Beispiel dann dein Linux-Kernel von der Festplatte anbooten. Aber es wäre auch möglich, den auszutauschen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so viele Vorteile hat.
Also das wird auf alle Fälle nicht automatisch gemacht von Ubuntu oder so.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Schade.
Also was man vielleicht heute Abend noch versuchen könnte, es müsste eigentlich möglich sein, ein komplettes OpenWRT in der DramFS dort reinzutun und dann direkt anzubooten. Aber hat man auch noch keinen Browser.
Ich hätte noch eine Frage. Gibt es irgendwie ein Feature, dass man signierte Kernel verwenden kann?
Ja, da gibt es, also die Chromebooks machen das. Die machen komplett Signaturen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch einen Grub, der die Signaturen checkt. Aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Also okay. Müsste gehen, wird bestimmt nicht leicht. Ja.
Ja, ich habe noch eine wirtschaftliche Frage. Gibt es irgendwie eine Monopolstellung bei den Chipsherstellern?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch zum Beispiel auch nur 2 BIOS-Hersteller mittlerweile nur noch. Also,
nur noch 2, wer sind die denn?
Ich weiß die jetzt nicht genau, weil ich das nicht ganz verfolgt habe, wer da wen überall aufgekauft hat. Aber es gibt mittlerweile nur noch 2, die beide aus Amerika kommen. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Also es gibt viele Marken. Wer die jetzt am Ende hält, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Das habe ich nicht verfolgt. Ja, gut, dann.